So, guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr hier seid. Ist gut, dass ihr jetzt auch warm seid nach dem Lied. Mir ist ordentlich warm. Und ich rede heute über das Beten in der Bergpredigt und lese jetzt mal zunächst den Text. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Stehen wir im Gebetsumgang mit Gott? Stehst du im Gebetsumgang mit Gott? Führen wir Gebetsleben, die diesen Namen verdienen? Führst du ein Gebetsleben, das diesen Namen verdient? Die Kirchenväter hatten zu ihrer Zeit einen Satz, den ich gerne anführen will. Der Teufel fürchtet nicht die Vielgeschäftigen, aber die Beter. Und nicht umsonst werden die Apostel in Apostelgeschichte 6 vom Dienst an Witwen befreit, um sich auf den Dienst am Wort, also die Lehre, und auf das Gebet zu konzentrieren. Sie haben eben gesehen, dass das Wichtigste, Wort und Gebet, durch etwas anderes, was auch wichtig ist, die Sozialarbeit, vom Tisch geschoben wurde. Und es ist eigentlich nur logisch, dass der Feind versuchen will und uns abhalten will, zu beten. Weil eben ein betender Mensch mit Jesus Christus und mit Gott lebt und der Feind so nicht an ihn rankommt. Gleichzeitig ist das Beten wohl das Wirksamste, was wir gegen das Böse tun können. Unser großer Gott lässt sich vom kleinen Menschen, von uns kleinen Menschen, erbitten. Selbst unser eigener Verstand versucht, uns davon abzuhalten. Und so schnell passiert es, dass das Gebet verdrängt wird. Auch wenn man selbst der Überzeugung ist, dass das Beten wichtig und wirksam ist. Als Beispiel, als ich hier angefangen habe, habe ich mir vorgenommen, dass ich jeden Tag eine Stunde für die Arbeit hier, für die Gemeinde und für einzelne Personen bete. Nächste Woche sind es 3 Monate. Ich habe es noch an keinem einzigen Tag geschafft, dass ich wirklich eine Stunde bete. Mal eine Dreiviertelstunde, aber eine Stunde noch kein einziges Mal, obwohl ich weiß, wie wichtig es ist. Und deswegen will ich heute über das Beten sprechen. Und dafür gehen wir jetzt an diesem eben vorgelesenen Text entlang. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wir haben hier den direkten Vergleich mit dem vorherigen Abschnitt. Im vorherigen Abschnitt spricht Jesus davon, dass es nicht gut ist, dass Menschen Almosen geben, nur damit sie gesehen werden. Almosen geben ist eine super Sache. Aber damit man gesehen wird, nicht so gut. Man soll kein Heuchler sein, der etwas tut, damit er gesehen wird. Das griechische Wort hierfür steht auch für Simulant, also wirklich jemand, der nur so macht. Die Opfer geben, damit sie gesehen werden, haben ihren Lohn schon. Und die öffentlich beten, damit sie gesehen werden, auch. Sie sind auf die Blicke anderer aus. Und wenn es das ist, worauf sie aus sind, werden sie es auch kriegen. In dem Moment. Die Simulanten, von denen hier jetzt gesprochen wird, sind die Pharisäer. Und falsch an ihrem öffentlichen Beten ist, dass sie beten, damit sie gesehen werden. Und sie dürften ja eigentlich beten. Sie dürften in den Synagogen oder den Straßenecken beten, wenn sie es doch mit der richtigen Herzenshaltung tun würden. Aber ein solches Gebet, das getan wird, damit man gesehen wird, dient nicht Gott, sondern der eigenen Person. Ein solches Gebet erniedrigt das Gespräch mit Gott zu einem Schauspiel. Und wenn du so betest oder es dein Ziel ist, dass andere dich gut finden, weil du so betest, dann sündigst du, weil du versuchst, Ehre, die eigentlich Gott gebührt, an dich selbst zu reißen. Ich wiederhole, wenn du so betest oder es dein Ziel ist, dass andere dich gut finden durch dein Gebet, dann sündigst du, weil du versuchst, Ehre, die Gott gebührt, an dich zu reißen. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Das persönliche Gebet ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Und es hat auch eigentlich keinen Öffentlichkeitscharakter. Jesus will es so deutlich machen, dass er hierfür sogar den einzigen Raum in den Häusern der damaligen Zeit, heute kann man ja jedes Zimmerchen abschließen, aber dass er diesen einzigen Raum benutzt, der abschließbar war. Und dieser Raum war nicht irgendein Raum, es war ein Raum für die Lagerung. Der Raum befand sich in manchen Häusern auf dem Dach und in manchen Häusern seitlich am Haus und in manchen Häusern im Haus drin. Und es war nicht irgendein Räumchen, das noch eingerichtet wurde, weil man noch Platz auf dem Grundstück hatte, sondern das hatte seinen Sinn und Zweck. Diese Räume, die hatten keine Fenster und waren dadurch dunkel. Und wie gesagt, es war der einzige Raum, den man abschließen konnte. Dadurch konnte man in diesen Räumen weder abgelenkt noch gestört werden. Also zurück zum persönlichen Gebet. Es hat keinen Öffentlichkeitscharakter. Aber damit will ich definitiv nicht sagen, dass das Beten in der Gemeinschaft verboten oder schlecht ist. Absolut nicht. Dazu aber später mehr. Das öffentliche Beten birgt zwei Gefahren. Also einmal eine Gebetsfrömmigkeit, zum Beispiel, schaut mal, wie toll ich bin oder wie toll ich beten kann. Oder eben, dass man betet, damit man als gläubig gesehen wird, dass man was gesagt hat. Und zweitens ein gedankenloses Anhäufen von Worten, was uns zum nächsten Abschnitt bringt. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. In dem Plappern denkt man, dass das mehr Beten oder das Wiederholen Gott dazu nötigen würde oder könnte, auf das Gebet mehr zu achten. Der Wortschwall erinnert oder hat mich an heidnische Gebete erinnert, wie die Baalsdiener in 1. Könige 18, die versuchen, gegen Elias Gebet anzukommen. Die sind da stundenlang am Beten und Kinder sind auch hier, ja, und andere Sachen machen. Nichts wird erhört. Elia macht ein Gebet und das Opfer wird verzehrt von Feuerflammen. Und dieser Wortschwall, er zielt darauf ab, die Gottheit zu bereden, sie mit vielen Worten müde und dadurch auch gefügig zu machen. Zum einen geht das bei unserem Gott nicht, weil unser Gott nicht schläft und er schlummert auch nicht. Und zum anderen hat das wirkliche Gebet ein anderes Ziel. Nicht die Überzeugung Gottes, sondern die Verherrlichung Gottes. Auch hier, es ist ein Unterschied zwischen dem persönlichen Gebet, das aus tiefem Herzen kommt. Und viele haben schon stundenlang, sogar die ganze Nacht im Gebet gerungen. Viele Worte können nötig werden, definitiv. Hier aber geht es gegen die nutzlosen, sinnlosen Wiederholungen. Es gibt einiges, was man als Gegenbeispiel benutzen kann, aber hier mal zwei. Ihr kennt sicher das Mantra aus dem Buddhismus, das Om. Viele Kinder machen das ja als Spaß, so, ich muss erst mal drüber nachdenken, Om. Oder wenn ein Torwart besonders gut ist, dann steht er am Tor und macht so Om, und versucht das Ding zu halten. Ne? Und dieses Mantra, dieses Om, das wird andauernd wiederholt und dadurch versucht man sich so ein bisschen in was reinzusteigern. Man versucht sich selbst, finde ich, sich selbst zu überzeugen, einen höheren Bewusstheitszustand zu erlangen. Anders, aber ähnlich sind die buddhistischen Gebetsmühlen in Tibet. Da die Schriftzüge, die ihr da drauf seht, das sind Gebete. Und wenn man das dann dreht, dann nimmt man dieses Gebet für sich selbst in Anspruch. Und ja, die werden dafür halt genutzt, dass du das Gebet nicht selbst aussprechen musst. Und dass du auch die Götter, die da in der Nähe sind, die Götzen, dass du die zum Wirken animierst, weil die sind auch recht laut, deswegen Gebetstrommeln. Also die sind richtig laut und die hoffen dadurch, dass sie ihren Gott aufwecken und animieren, dadurch zu wirken. Doch was wir tun, das kommt von Herzen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Hinter dem Gedanken, ein Gebet wie oft zu wiederholen, steht das falsche Gottesbild, das Gott nicht gerne geben würde. Dass Gott darüber weiß, was du nötig hast, macht persönliches Bitten nicht sinnlos. Gebet entspringt einem persönlichen Verhältnis zum Vater. Und zudem vertieft es das Bewusstsein der Abhängigkeit und der Dankbarkeit. Paulus erzählt mehrmals, dass er in Beharrlichkeit betet. Und er fordert auch die junge Christengemeinde dazu auf, in Beharrlichkeit zu beten. Beharrlichkeit ist Ausdauer. Und in meinen Augen gehört zur Ausdauer auch eine gewisse Wiederholung. Als Vergleich, was machst du, wenn du joggen gehst? Wenn du es weißt, einfach strecken, dann nehme ich dich dran. Das haben wir im BU gestern richtig gut gelernt. Gell, Udo?
Ja.
Jawohl. Ich mach's kurz vor, dann, also verlangsamt, dann kommt ihr vielleicht drauf. Jawohl, bitte. Laufen, ja, es ist ein schnelles Laufen. Und es ist ja eigentlich, es ist eine Wiederholung von Bewegung. Und es ist ja eigentlich durchgehend die gleiche Bewegung. Je nachdem, wie flüssig man läuft, ist es eine 1:1 Wiederholung, vielleicht auch nicht, aber es ist eine Wiederholung. Und es braucht Ausdauer. Wir dürfen Gebete wiederholen und auch dieselben Themen immer wieder vor Gott bringen. Es geht darum, was die Motivation dahinter ist. Wie vorhin schon erwähnt, versuchst du Gott zu überzeugen oder bringst du es ehrlich vor ihn, weil es dich beschäftigt? Nochmal ganz kurz zu den Heuchlern. Wir sollen den Heuchlern und Simulanten nicht ähnlich sein, sondern persönlich, innig und vertrauensvoll zu Gott beten. Denn es geht nicht um die Technik oder die Fähigkeit, schön zu reden. Und bisher könnte man meinen, dass ich dafür stehe, dass jeder Christ nur in seinem Kämmerchen beten sollte. Aber ich habe bisher nur eine Seite beleuchtet. Deswegen will ich auch auf die andere Seite eingehen. Es wäre echt schlecht, wenn man auf der anderen Seite des Pferdes herunterfällt und nur noch das persönliche Gebet pflegen würde. Und hierfür drei Punkte. Jesus nahm als Jude auch an den Gottesdiensten in den Synagogen teil. Das heißt, dass er auch dort betete, in der Öffentlichkeit. Und er betete in der Öffentlichkeit, aber gleichzeitig zog er sich für persönliches, eigenes Gebet zurück. Und in Matthäus 18, Vers 19 ist es sehr deutlich, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten und so weiter, er will, dass wir auch zusammen beten. Das heißt, wenn unser geistliches Leben, insbesondere unser Gebetsleben, einen guten, klaren Fortgang haben soll, dann muss unser Gebetsumgang beides haben, die Einsamkeit und Gemeinsamkeit vor Gott. Wir brauchen Einsamkeit wie auch Gemeinsamkeit vor Gott. Bete mit Freunden, bete mit dem Ehepartner, bete mit Geschwistern, Gebete mit Familienmitgliedern, wenn sie noch welche haben, mit Eltern. Gebet ist so wertvoll. Und auch gemeinsames Gebet, es ist so viel wert. Und nur kurz zum Vaterunser. Vielleicht wundert sich der eine oder andere über die Kürze des Gebets. In der Version von Markus ist es noch kürzer. Aber eigentlich passt es von der Kürze recht gut. Also es passt recht gut zu der Aufforderung von Jesus, wenige Worte zu machen. Ich habe bei Vers 7 erwähnt, dass es im Gebet darum geht, Gott zu ehren. Und ich finde, dass man das in dem Vaterunser richtig gut erkennen kann. Und dafür habe ich jetzt mal drei Bereiche. Also erstens die Anrede. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, ist eine Anrede, die Gott ehrt. Und bei der Bitte um das tägliche Brot wird Gott als der Versorger geehrt. Und bei der Bitte um Vergebung wird Gott als der verehrt, der allein Schuld wegnehmen kann. Die Anrede Vater kommt im Alten Testament nur 11-mal vor. Hat jemand eine Idee, wie oft es im Neuen Testament vorkommt? Im Neuen Testament kommt es 155-mal vor, dass Gott als Vater angesprochen wird. Die Anrede Vater ist krass. Manche Theologen sehen es so, dass diese Worte unser Vater die revolutionärste Offenbarung für die Jünger damals war. Das sind dieselben Worte, die ein Kind zu seinem Vater sagt. Und die kennen es vom Alten Testament. Die waren ja teilweise recht bewandert im Alten Testament. Und es war absolut undenkbar, dass man Gott als Vater ansprechen würde. Und plötzlich eröffnet Jesus diesen Weg. Das ist so ein krasses Geschenk, so ein Privileg. Was mich oft, beziehungsweise jede Woche, einige Male rührt und emotional einfach packt, ist, dass wir jederzeit und in Zuversicht zu diesem Vater kommen dürfen. Wir dürfen glauben, dass jedes Gebet vor Gott kommt, weil Jesus es gesagt hat und sein Wort besteht. Alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Wir dürfen in seine Gegenwart treten. Ich habe hier ein Bild aus der Filmreihe Narnia mitgebracht. Vielleicht kennt sie da einer oder andere. Und das ist jetzt eine Szene aus dem Film Prinz Caspian. Ich glaube, so hieß er. Und das sind vier Geschwister und die sind in einer anderen Welt, sind da durch einen Schrank geraten. Und ja, wenn man es nicht kennt, hört sich ein bisschen verrückt an. Genau, sind dann in einer anderen Welt und helfen da ein bisschen nach, dass das Leben ein bisschen besser wird. Und in diesem Film sind sie auch wieder ein Weilchen dort gewesen und haben dem Prinz Caspian zur Macht verholfen, weil der war ein guter König und der rechtmäßige König. Und in dieser Endszene steht dieser Baum mitten im Burghof oder Schlosshof und hat eigentlich nur einen Stamm. Und dann wird dieser Stamm, der wird dann von Aslan, das ist der Löwe hier, in zwei Stämme aufgeteilt. Und wie sie auch durch den Schrank gegangen sind, so gehen sie auf der einen Seite rein durch die Öffnung, aber kommen auf der anderen Seite nicht wieder raus. Wir können uns das so vorstellen, dass wir aus unserem Alltag einfach in die Gegenwart Gottes hineintreten dürfen. Jederzeit. Es ist ein Schritt, ein Gebet. Kommen wir zum Abschluss. Durch Jesus Christus hat der Christ eine neue Beziehung zu und Stellung vor Gott bekommen. Er darf vor Gott als Kind ohne Furcht stehen, aber voller Ehrfurcht. Mit ganzem Vertrauen und ohne gespielte Vertraulichkeit. Eben nicht so wie die Heiden, die versuchen, ein ungewisses, unberechenbares Gegenüber zu bezwingen. Unser Gott ist für uns. Ich fand es recht cool, wie Luther das sagt. Vielmehr in Gewissheit, dass wir mit vollem Vertrauen zu ihm beten sollen, wie die lieben Kinder zu ihrem Vater reden. Und kleine Kinder kommen ja mit allem zu ihren Eltern. Die zeigen, wie cool sie Handstand ist zu viel, wie cool sie trinken können, wie schnell sie trinken können. Sie erzählen irgendwelche für die Eltern vielleicht in dem Moment belanglose Sachen, die im Kindergarten passiert sind. Wir dürfen mit allem zu unserem Vater kommen. Und die Tatsache bleibt bestehen, dass das Beten ohne Unterlass das Handwerk eines Christen ist und bleibt. Gebetsleben heißt nicht, morgens und abends kurz mal beten, abends noch kurz, damit es gemacht ist, sondern es ist eine neue Existenz, eine neue Weise des Daseins, eine, die das Leben beherrscht. Gebetsleben heißt, dass das ganze Leben zu einem Gespräch mit Gott geworden ist. Ich habe 3 Fragen, die ich dir gerne in die kommende Woche mitgeben will. Betest du, weil du auf Gott hören und mit ihm reden willst? Oder betest du, um einen guten Eindruck zu erwecken? Entscheidend ist, ob du beim Gebet mit deinem Herzen wirklich Gott suchst und ganz bei ihm bist. Betest du ehrlich oder plapperst du nur Worte vor dich hin? Kennst du das, wenn du zum Beispiel das Vaterunser betest? Bist schon fast am Ende und dann fällt dir plötzlich auf, oh, warte mal, stopp. Ihr habt gerade gefühlt 3 Zeilen oder 3 Verse einfach übersprungen. Passiert mir viel zu oft. Einmal blank gesagt, das ist ehrfurchtslos. Und zuletzt betest du mit vollem Vertrauen darauf, dass Gott weiß, was du brauchst und was gut für dich ist. Ich würde noch beten und ich würde es gut finden, wenn wir zum Abschluss dann noch das Vaterunser beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir als deine Kinder zu dir kommen dürfen. Dass wir nicht irgendwie große Worte machen müssen oder lange ausgefeilte Reden halten müssen. Sondern wirklich als Kinder vor dich kommen dürfen. Mit allem, was uns beschäftigt, allem, was uns Sorge macht, wir dürfen alles bei dir ablegen. Ich danke dir, dass du diese Offenheit uns gegenüber hast. Und ich will dich darum bitten, dass du uns heute, in der kommenden Woche und auch weiterhin hilfst, dich im Gebet zu suchen. Dass wir wirklich Gebetsleben führen, die dich ehren, die ehrlich nach dir suchen und denen kein bisschen Heuchlerei drin ist. Und gemeinsam als Gemeinde beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.